SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Abend. Deutschland braucht Reformen. Da sind sich in der Bundesregierung alle einig, aber das Wie wirft Fragen auf. Heute Nachmittag hat sich Vizekanzler Klingbeil, SPD, bei der Bertelsmann Stiftung in Sachen Reform geäußert. Einzelheiten von Philipp Eckstein.
Lars Klingbeil kritisiert in seiner Rede, Deutschland lasse beim Thema Arbeit Potenziale liegen. In den vergangenen Jahren sei ein System geschaffen worden, in dem es sich für viele Menschen nicht lohne, mehr zu arbeiten. Dagegen will der SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister angehen. Konkret kündigt er Vorschläge zu einer Einkommenssteuerreform an. Diese soll, so sein Plan, vor allem untere und mittlere Einkommen spürbar entlasten. Zugleich fordert Klingbeil, das sogenannte Ehegattensplitting für zukünftige Ehen abzuschaffen. Bei der Debatte um das Renteneintrittsalter befürwortet er, dass die Beitragsjahre stärker berücksichtigt werden. Und so Klingbeil wörtlich, wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen. Zugleich fordert der SPD-Vorsitzende erneut Änderungen bei der Erbschaftssteuer. Dort gäbe es eine Schieflage.
Das Bundeskabinett hat ein neues Klimaschutzprogramm beschlossen. Damit soll das drohende Verfehlen der Klimaziele abgewendet werden. Für Programme zur Verringerung des CO2-Ausstoßes sollen in den kommenden 4 Jahren zusätzlich 8 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Die Reaktionen darauf fasst Stefan Bosch zusammen.
Die Umweltorganisation Germanwatch bemängelt, dass das vorgelegte Klimaschutzprogramm nicht als Fahrplan in Richtung Klimaneutralität tauge. Greenpeace-Vorstand Kaiser kritisierte, dass die längst überfälligen Schritte wie ein Tempolimit fehlten. Und der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer Adrian sagte, das Programm setze auf einen starren Zeitplan. Für die Wirtschaft bedeutet das vor allem Bürokratie und unnötige Kosten. Deutschland hat sich gesetzlich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65% verglichen mit dem Stand von 1990 zu senken.
Das iranische Regime hat nun doch auf den 15-Punkte-Plan von US-Präsident Trump zur Beendigung des Krieges reagiert. Das berichtet der iranische Staatssender Press TV.
Er zitiert einen ungenannten, angeblich hochrangigen Vertreter des Regimes mit den Worten, der Iran werde entscheiden, wann der Krieg vorüber sei. Die durch Vermittler überbrachten Vorschläge der USA seien überzogen. Dazu zählen die Übergabe angereicherten Urans, das Aus des iranischen Raketenprogramms und die Freigabe der Straße von Hormuz. Der Iran stelle laut dem Regimevertreter dagegen 5 Bedingungen, unter anderem einen Stopp sämtlicher kriegerischer Handlungen, auch gegen iranfreundliche Gruppen wie die Hisbollah im Libanon, Garantien, dass der Krieg nicht wieder aufflamme und Reparationszahlungen. Der iranische Rote Halbmond spricht von mehr als 80.000 beschädigten oder zerstörten zivilen Einrichtungen im Land, darunter zehntausende Wohnungen sowie hunderte medizinische Einrichtungen und Schulen.
Ein Bericht von Uwe Lüb. In Dänemark ist die Mitte-Regierung nach ihrem schlechten Abschneiden bei den Parlamentswahlen zurückgetreten. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen reichte den Rücktritt bei König Frederik X. ein. Wie es jetzt weitergeht, das sagt Jana Sinram.
Mit dem Schritt macht die Sozialdemokratin den Weg frei für die Bildung einer neuen Regierung, die sie selbst wieder führen möchte. Es ist aber noch unklar, ob sie den Sondierungsauftrag dafür erhält. Ihre Sozialdemokraten waren bei der Wahl gestern mit knapp 22% zwar stärkste Kraft geworden, für eine Fortsetzung der bisherigen Mitte-Koalition reicht das Ergebnis aber nicht aus, ebenso wenig wie für eine eigene Mehrheit mit den linken Parteien des sogenannten Roten Blocks. Eine entscheidende Rolle kommt nun den Moderaten des bisherigen Außenministers Lars Løkke Rasmussen zu. Sie könnten sowohl dem blauen Block der bürgerlichen und rechten Parteien zu einer Mehrheit im Parlament verhelfen, als auch einem Mitte-Links-Bündnis mit Frederiksen an der Spitze. In Dänemark sind Minderheitsregierungen relativ üblich. Entscheidend ist, dass ein Bündnis keine Mehrheit gegen sich hat.
Fokus Südwest.
Überraschung in Rheinland-Pfalz. Wenige Tage nach der Landtagswahl gibt es einen Wechsel an der Spitze der AfD-Fraktion. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Bollinger unterlag in einer Kampfabstimmung. Aus der Redaktion Landespolitik in Mainz, Christian Buttgereit.
Zum neuen Fraktionsvorsitzenden wählten die 24 Abgeordneten den bisherigen Fraktionsgeschäftsführer Michael Büge. Der nun abgewählte Jan Bollinger, der auch Parteichef ist, hatte die AfD als Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat in den Wahlkampf geführt, mit dem besten Ergebnis der AfD bei einer Landtagswahl in Westdeutschland. Nach der Fraktionssitzung sagte Bollinger, er habe nicht erwartet, dass er nach diesem Wahlergebnis nicht wiedergewählt werde. Das halte er gegenüber den Mitgliedern und Wählern der AfD für erklärungsbedürftig. Der Koblenzer Landtagsabgeordnete Paul bezeichnete den neuen Fraktionschef Büge als eine hervorragende Wahl, auch mit Blick auf eine weitere Professionalisierung der Fraktionsarbeit.
Die insolvente Mannheimer Brauerei Eichbaum scheint so gut wie gerettet. Inzwischen ist klar, dass zwei Investoren einsteigen wollen. Sarah Hennings berichtet.
Mit dabei ist ein größerer Finanzinvestor. Einen entsprechenden Bericht des Mannheimer Morgen bestätigte die Geschäftsführung von Eichbaum dem SWR, allerdings ohne den Namen des Unternehmens zu nennen. Dieser Finanzinvestor soll zum 1. Mai bei Eichbaum im Außenhandel einsteigen. Beim Inlandsgeschäft will sich die pfälzische Brauerei Park und Bellheimer beteiligen. Einen entsprechenden Bericht der Rheinpfalz bestätigte Eichbaum dem SWR. Wie die Mannheimer Brauerei mitteilte, wolle man im Laufe dieser Woche konkrete Pläne mit dem Finanzinvestor besprechen. Dabei soll es auch um die künftige Anzahl an Mitarbeitenden gehen. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, kurz NGG, befürchtet nach eigenen Angaben einen massiven Stellenabbau von etwa 200 Jobs.
Mehr als 100 Jugendliche sind ab heute in Aalen beim Landesfinale von Jugend forscht in Baden-Württemberg. Bis Freitag präsentieren sie ihre Projekte an der Hochschule Aalen. Carola Kürich stellt sie vor.
Ob Unkrautvernichtung per Laserstrahl, Wassergewinnung in der Wüste oder eine Filteranlage, die Mikroplastik aus Gewässern holt und dabei Kleinstlebewesen schont. Gut 60 Projekte haben es ins Landesfinale geschafft, die meisten davon aus den Bereichen Technik, Biologie, Mathematik und Informatik. Mehr als 100 junge Forscherinnen und Forscher haben sich in 11 Regionalwettbewerben qualifiziert. Nun hoffen sie auf den Einzug ins Bundesfinale Ende Mai im bayerischen Herzogenaurach. Wer sich für die Arbeiten interessiert, kann sie sich am Freitagvormittag an der Hochschule Aalen anschauen.
In Offenburg könnte der heutige Bürgerpark bald den Namen Wolfgang-Schäuble-Park tragen. Eine entsprechende Umbenennung war Thema im Haupt- und Bauausschuss der Stadt. Der Offenburger Gemeinderat muss noch zustimmen. SWR-Reporterin Christine Fenstra.
Den Ort, der nach dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble benannt werden könnte, hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen. Im Gespräch waren auch ein künftiger Sportpark Wolfgang Schäuble und ein weiterer Park, der Kernbereich der Landesgartenschau 2032 werden soll. Die Auswahl sei eng mit der Familie Schäuble abgestimmt worden, heißt es in einer Beschlussvorlage. Der Bürgerpark habe die größte Zustimmung gefunden. Er liegt in unmittelbarer Nähe des letzten Wohnortes von Wolfgang Schäuble. Die Verwaltung schlägt vor, dort künftig auch einen Gedenkort einzurichten.
Vielleicht ist über Ostern doch wieder Skifahren auf dem Feldberg möglich. Vergangenen Sonntag wurde die Wintersaison am Feldberg offiziell beendet, rund 2 Wochen früher als geplant. Jetzt sehen aber die Wetterprognosen für Ostern gar nicht so schlecht aus. Johannes Albrecht, Geschäftsführer der Feldbergbahnen, über Ostern auf dem Feldberg.
Wir sind gerade auf Sommerbetrieb umzustellen. Wir werden über Ostern nochmal ein Fußgängerangebot an der Feldbergbahn offerieren. Und wenn ganz viel Schnee kommen sollte und der dann auch die nächste Woche liegen bleiben sollte, werden wir auch über die Osterfeiertage vielleicht den einen oder anderen Skilift nochmal hier am Seeburg in Betrieb setzen. Da warten wir ab, was das Wetter bringt. Die Wetterberichte sind sehr, sehr unterschiedlich. Von tief kalt bis auch frühlingshafte Temperaturen.
Und sonst so?
Heute ist Tag der Waffel und neben Belgien sind wohl die USA die Heimat der größten Waffelenthusiasten. 1,3 Milliarden verkaufte Waffeln pro Jahr sprechen für sich. Weitere Details von unserer Korrespondentin Nina Barth.
Die USA sind das Land des Waffelhaus, das Waffelhaus, das bekannte, traditionsreiche Schnellrestaurant. Da gibt's eine Waffel rund um die Uhr, egal ob nachts um 2 oder morgens um 4. Das Waffelhaus, die Kette gibt's im Süden und Osten der USA, hat immer geöffnet, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Und wenn das Waffelhaus mal zumacht, zum Beispiel bei einem Hurricane oder einer Flut, dann wissen die Leute, Waffelhaus zu, es muss richtig schlimm sein. Dann steht der Waffelhaus-Index auf rot. Und diesen inoffiziellen Waffelhaus-Index hat ein früherer Leiter der Katastrophenschutzbehörde FEMA erfunden. Die Restaurants von Waffelhaus sind bei Naturkatastrophen oft die letzten, die schließen und die ersten, die wieder öffnen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.